Dankeschön. Ja, Sodele, wir haben uns die letzten zwei Wochen mit Elia beschäftigt und ich probiere euch nochmal so kurz in die Geschichte mit hineinzunehmen. So ein kleines, was bisher geschah. Also Elia ist ein Mann, ein Prophet des Alten Testaments, also jemand, der die Botschaft Gottes an andere weitergegeben hat. Und Elia war ein krasser Typ, finde ich. Hineingeboren in eine Zeit, 900 vor Christus, als das Volk Israel sich von Gott abgewandt hatte, mit keinem geringeren Auftrag, als das Volk wieder für Gott zurückzugewinnen. Und das Erste, was wir von Elia lesen, ist, dass er zum König Ahab geht und ihm ins Gesicht sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Wahnsinn, oder? Das ist mal eine Ansage, was für ein Mut und was für ein Vertrauen dieser Mann gehabt haben muss, sowas vor dem König zu verkünden. Und er musste als Folge dann auch untertauchen für mehrere Jahre, da er gesucht wird. So, Großfahndung gegen Elia. Elia, der Staatsfeind Nummer 1. Wegen ihm fällt kein Regen. Das Land trocknet wegen ihm aus. Eine große Hungersnot kommt über das Land. Riesiges Leid für ein ganzes Volk. Und Elia wird hierfür die Schuld in die Schuhe geschoben. Dabei war es gar nicht Elias Schuld. Aber der König Ahab erkannte nicht im geringsten an, dass er selbst schuld an der Hungersnot war. Denn er war es, der Gott nicht gehorcht hatte, der Isebel geheiratet hat und somit sein Volk zu einer gottlosen Weltanschauung verführt hat. Aber der König Ahab, er bereut nichts, er kehrt nicht um zu Gott. Und Elia schwebt in höchster Lebensgefahr. Doch Gott versteckt ihn in der Wüste, er versorgt ihn, er passt auf, dass ihn niemand findet. Und dann, auf einmal, wie aus dem Nichts, sagt Gott zu Elia, geh jetzt und zeig dich, Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Und Elia, der macht auch das. Auch hier wieder, was für ein Mut und was für ein Vertrauen in Gott, als gesuchter Staatsfeind Nummer 1, sich vor den König zu stellen. Ganz ehrlich, neben Elia fühle ich mich so klein mit Hut. Was für ein Glaubensheld dieser Mensch doch war. Und trotzdem kommt der Moment in seinem Leben, wo er, der gefühlt immer Vollgas mit Gott unterwegs war, sich plötzlich unter einem Ginsterstrauch wiederfindet und sterben möchte. Es ist genug, so nimm nun her meine Seele. Es ist genug, ich will sterben. Denn obwohl sich Gott mächtig offenbart hatte und 450 Baalspriester getötet wurden, ihr könnt es gerne nachhören in der Predigt von Bernd, der hat es sehr eindrücklich erläutert, wie das da so vonstatten ging. Der König will nicht umkehren und er lässt Isebel seiner Frau noch immer freie Hand. Und ich weiß, wir sind heute sehr individualistisch unterwegs und daher fällt es uns vielleicht auch schwerer zu verstehen, warum es denn so wichtig war für das Volk Israel, was der König geglaubt hat. Aber damals war es so, der König war der Repräsentant des Volkes vor Gott. War der König treu, segnete Gott das Volk. War er untreu, zog dies auf Gericht über das gesamte Volk nach sich. Wenn der König sich Gott zuwendete, dann tat auch das Volk. Und das erklärt auch den Schmerz von Elia. Elia ist mit seinem Auftrag, das Volk Gottes zurückzugewinnen, gescheitert. Gehorsam hat er das getan, was Gott ihm gesagt hatte. Mutig und voller Vertrauen ist er vorangegangen. Und nun ist er erschöpft, kraftlos, er resigniert unterm Ginsterstrauch. Alles habe ich gegeben und trotzdem kehrt König Ahab nicht um. Das Volk verloren, ich als einziger übrig und mich wollen sie auch töten. Es ist genug. Aber wie großartig die Geschichte weitergeht und Markus hat in der letzten Predigt davon berichtet, wie Gott Elia in der Wüste versorgt, wie Elia wieder gestärkt wird und dann gehorsam den nächsten Schritt weitergeht. Und heute wollen wir den letzten Teil der Geschichte anschauen und wir lesen gemeinsam 1. Könige 19. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia macht sich auf den Weg und geht zum Berg Horeb. Und wir wissen nicht genau, warum er dorthin geht, denn er bekommt jetzt nicht die direkte Ansage, dass er dorthin gehen soll. Aber was wir wissen, ist, dass der Berg Horeb nicht irgendein Berg war, sondern der Berg Gottes. Es war der Berg, wo Gott Mose im Dornbusch begegnet ist, und es war auch der Berg, wo Mose die 10 Gebote empfangen hatte. Es war also ein Berg, an dem sich Gott offenbart hatte, und Elia wusste das. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass er zum Berg Horeb geht. Nein, ich denke, es war eine bewusste Entscheidung von Elia, weil er eine Begegnung mit Gott suchte. Und an der Stelle frage ich mich, wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich in einer Krise stecke? Wo gehe ich hin, wenn ich gegen Erschöpfung kämpfe? Wo gehe ich hin, wenn ich enttäuscht bin, wenn das Leben mich nach unten drückt und ich mich leer fühle? Wo schöpfe ich eigentlich neue Kraft, neue Hoffnung und neuen Lebensmut? Laufe ich damit zu Gott? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tappe immer wieder in meinem Leben an dieser Stelle in dieselbe Falle. Je schwieriger es wird, umso mehr fange ich an, Dinge aus meiner eigenen Kraft heraus machen zu wollen. Dinge aus mir selbst heraus regeln zu wollen. Wenn was nicht rund läuft in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, ich muss nur härter nachdenken, bis ich die Lösung finde. Ich habe das Gefühl, ich muss die Dinge vielleicht nur besser organisieren und strukturieren, damit sie wieder laufen. Ich muss mich vielleicht einfach mehr anstrengen und dann wird es wieder besser werden. Und versteht mich bitte richtig, es ist absolut nicht falsch, dass wir versuchen, unser Leben bestmöglichst zu gestalten. Hey, einige der jungen Menschen hier, ihr habt bald Abschlussprüfung. So, wenn du Abitur schreibst, dann streng dich an, ne? Dann organisier, strukturier dich. Das ist alles richtig. Aber bei all dem Tun dürfen wir nicht vergessen, dass das Wichtigste ist, was ich tun soll, ist zu Gott zu laufen mit meinen Anliegen. Und oft fangen wir an, so zu laufen, so Richtung Gott, Richtung Kreuz und machen uns so auf den Weg und wollen die Sachen Gott bringen. Und dann auf einmal fangen wir an, uns irgendwie im Kreis zu drehen mit den Problemen. Vielleicht so, oh, ich habe einen neuen Job, aber die Chefin ist richtig ätzend, also ich fühle mich echt da nicht wohl. Vielleicht soll ich wieder kündigen. Aber wenn ich kündige, ja, dann in meinem Lebenslauf, das kommt echt nicht gut, oder? Wenn dann da drinnen steht, zwei Arbeitgeber hintereinander. Und wie lange kriegt man Arbeitslosengeld 1 nochmal? Muss ich ja durchrechnen. Und wenn ich dann aber Arbeitslosengeld 2 kriege, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht finde ich dann gar keinen Job mehr. Und vom lauter im Kreis drehen, wird mir ganz schwindelig, mir übrigens auch. Und es kostet unendlich viel Kraft, sich im Kreis zu drehen. Elia hat sich auf den Weg gemacht und hat Gott gesucht auf diesem Berg. Und wir lesen, das Wort des Herrn kam und fragte Elia, was machst du hier, Elia? Und Elia öffnet sein Herz und schüttet es vor Gott aus. Ich habe geeifert für den Herrn. Ich habe mich so angestrengt, dir zu dienen. Ich habe so viel investiert. Und trotzdem ist dein Volk nicht umgekehrt. Und jetzt bin ich allein übrig geblieben. Und jetzt wollen sie mich umbringen, schon wieder. Für Elia bedeutet das, ich habe es gut und richtig machen wollen und nichts ist dabei rausgekommen. Er ist enttäuscht, er fühlt sich komplett alleine und ich kann mit Elia richtig gut mitfühlen. Ich kenne dieses Gefühl. Ich will es gut und richtig machen, ich investiere und trotzdem laufen die Dinge nicht immer so, wie wir uns das erhofft haben. Wir alle kennen das. Menschen handeln vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Unsere Kinder entwickeln sich vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Unsere Beziehung zu unserem Ehepartner ist vielleicht nicht so tief und erfüllend, wie wir uns das erträumt haben, als wir uns damals das Ja-Wort gegeben haben. Mein Körper macht nicht das, was ich möchte. Vielleicht bin ich einsam, vielleicht finde ich keinen Job mehr. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, die anders laufen, als wir uns das erhofft haben. Und wir sind vielleicht enttäuscht. Und ich denke, so war es auch bei Elia. Er hatte erwartet, dass der König nach so einer Machtdemonstration Gottes nun umkehren würde. Aber er tat es nicht. Stattdessen wollen sie ihn umbringen, schon wieder. Ich erinnere mich richtig gut daran, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Und wir haben davor so Babys erlebt, die hat man in dieser Babyschale einfach überall mit hinnehmen können. So, die hat man so abgestellt und dann waren die in jeder Veranstaltung dabei und dann haben die geschlafen. So, und ja, das war super. Und ich dachte, naja, das wird bei uns bestimmt auch so sein. Die Kinder können überall schlafen, im Kinderwagen, im Tragetuch, auf dem Arm, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, im Café. Und ich hatte diese Erwartung auch für unser Kind. Und natürlich denkt man das nicht laut. Wir wissen ja, Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Ich bin auch noch Sozialpädagogin, ich muss das sogar wissen. Aber trotzdem machen wir uns ja Vorstellungen davon, wie was sein wird. Und als unser Kind dann da war, war das anders. Komplett anders, würde ich mal behaupten. Weil unser Kind konnte nur dann schlafen, wenn ich oder mein Mann neben ihm in einem dunklen Raum lag. Und es hat sehr viel Zeit gebraucht, bis dieses Kind eingeschlafen ist. Sehr, sehr viel Zeit. Und sobald zu viele Reize da waren, konnte es nicht schlafen. Im Auto schrie es. Ja, keine Chance. Im Auto schläft das Kind nicht, nicht bei uns. Im Tuch schrie es. Im Kinderwagen schrie es. Und es wurde echt schnell zu einem Problem für uns, denn daran hingen viele Entscheidungen. Wo kann ich überhaupt hingehen mit dem Kind? Ja, wann kann ich wohin gehen? Wann wird es müde? Kann ich in den Gottesdienst gehen? Wer darf in die Kleingruppe gehen? Können wir auf den Geburtstag gehen? Immer mit der Sorge, dass dieses Kind einfach schreit, weil es übermüdet ist. Nicht, weil es blöd ist oder was weiß ich, sondern einfach, weil es müde ist. Ja? Und es folgten wirklich ein paar harte Jahre, wo ich auch mit Enttäuschung und Wut kämpfen müsste, weil dieses Leben auf einmal so viele Einschränkungen hatte, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Und oft war ich am Rand der Verzweiflung. Ich war erschöpft und ich war müde. Und wie oft betete ich, Herr, warum schläft dieses Kind nicht? Die anderen haben auch da überall geschlafen. Warum schläft mein Kind nicht? Mach, dass dieses Kind jetzt schläft. Wenn ich zurückblicke, war das wahrscheinlich eins meiner häufigsten Gebete in dieser Zeit. Und oft fühlte ich mich wie Elia, wirklich, es ist genug, Herr. Elia ist ehrlich vor Gott. Gott fragt ihn, was er hier am Berg Horeb tut und Elia schüttet ihm sein Herz aus. Und auch wir dürfen ehrlich vor Gott kommen. Auch wir dürfen klagen und das, was unsere Seele bewegt, vor Gott bringen. Gott hält das aus. Die Psalmen sind voll von Klagen, wenn ihr da mal reinschaut. Im Psalm 13 schreibt David, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Oder im Psalm 6, erbarme dich über mich, Herr, denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. Heile mich, denn der Schreck sitzt tief in allen Gliedern. Ich habe allen Mut verloren. Und du, Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen. Die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein Bett ist davon schon durchnässt. Ich finde es echt eindrücklich, mit welcher Offenheit, aber auch mit welcher Schonungslosigkeit Menschen in dem Psalmen Gott ihr Leid klagen, oder? Und das zeigt uns doch, es darf geklagt werden vor Gott. Man muss seine Klagen nicht runterschlucken und dann nett lächeln vor Gott. Nein, das ganze Leid wird vor Gott ausgebreitet, ihm entgegengehalten, ja, entgegengeschleudert schon fast. Gott, so steht's um mich, es ist kaum auszuhalten. Gott, ich kann nicht mehr. Wenn du Enttäuschung in deinem Leben hast, dann bring sie Gott. Wenn du Trauer hast, bring sie Gott. Wenn du wütend bist, dann bring es Gott. Wenn du Angst hast, dann bring es Gott. Laufe zu Gott und bring ihm deine Gefühle. Gott hält das aus. Er hat kein Problem damit. Zum Problem wird es nur dann, wenn deine Gefühle dich abschotten von Gott. Wenn du anfängst, innerlich dein Herz zu verschließen und denkst, Gott interessiert sich sowieso nicht für mich. Ich bin Gott doch sowieso egal. Gott kann mich mit diesen Gefühlen nicht gebrauchen. Wir sind nicht dazu geschaffen, unsere Lasten alleine zu tragen. Du darfst zu Gott, um deine Emotionen zu verarbeiten. Gott distanziert sich nicht von Schmerz, sondern er ist gerade in den dunkelsten Momenten nahe. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, steht im Psalm 34. Und Jesus selber sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagt nicht, hey, stellt euch nicht so an, wenn ihr Lasten habt oder euch abmüht. Nein, er spricht eine Einladung aus. Er sagt, kommt her zu mir, ihr dürft kommen. Aber er sagt, leider auch nicht, wenn ihr zu mir kommt, habt ihr ein Leben ohne Lasten und Mühen. Das wäre ja schön. Dann ist immer alles happy-clappy. Nie wieder werdet ihr enttäuscht sein. Nie wieder werdet ihr trauern. Nie wieder werdet ihr Angst und Sorgen haben. Stattdessen sagt er, ich will euch Ruhe geben. Und Luther übersetzt spannenderweise, ich weiß nicht, ob das euch mal schon mal aufgefallen ist, erst Luther sagt, ich will euch erquicken. Ja, was so viel bedeutet wie, ich will euch Leben schenken. Und ich finde es interessant, denn man kann dieses Wort sowohl mit Ruhe schenken als auch mit erquicken übersetzen. Beides steckt in diesem einem Wort drinne. Und wie geht es zusammen? Ich denke, um echte Erquickung, ein wirkliches kraftvolles Lebendigsein zu erfahren, ist es nötig, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen. Jesus will uns diese Ruhe in der Seele schenken, wenn wir bei ihm sind, uns Zeit für ihn nehmen und dann bei ihm zur Ruhe kommen, kann unsere Seele Erholung finden. Und zwar eine Erholung, die uns wieder lebendig macht, die uns erquickt und uns für neue Aufgaben wieder die Kraft gibt. Und in der Geschichte mit Elia passiert letztendlich genau das. Gott reagiert nicht vorwurfsvoll auf Elias Klagen. Gott wendet sich nicht von Elia ab nach seiner Klage oder überhäuft ihn mit Vorwürfen, sondern die Bibel schreibt, Gott geht an ihm vorüber. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Elia kriegt hier so ein richtig gutes Programm von Gott, finde ich. Also zuerst sagt Gott ihm, hey Elia, komm aus deiner Höhle heraus. Und ich stelle mir das so vor, wie Elia sich so aufrappelt und so Richtung Höhlenausgang geht. Und dann kommen drei überwältigende Naturphänomene. Sturm, der so stark ist, dass Felsbrocken aus den Bergen herausgerissen werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sturm, der so stark ist, dass Felsbrocken rausgerissen werden. Also ich habe das noch nicht erlebt. Und dann bebt die Erde, ein riesiges Erdbeben kommt und ein gewaltiges Feuer. Hey, was für ein Schauspiel, oder? Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Elia darstellt und Ausschau hält so. Hey, wo ist jetzt Gott? Wo geht Gott vorüber? Ist er im Feuer wie vielleicht damals bei Mose? Wie wird Gott sich jetzt offenbaren und mir begegnen? Und dann ist Gott in keinem dieser Phänomene. Gott kommt anders als ein stilles, sanftes Sausen. Ein stilles, sanftes Sausen. Und es ist überwältigend. Es ist so überwältigend. Gott ist so überwältigend. Elia muss sein Gesicht verhüllen mit seinem Mantel. Gott fordert Elia auf, aus seiner Höhle zu kommen. Und er fordert auch uns auf unsere Höhle zu kommen und nach ihm Ausschau zu halten. Enttäuschung kann uns lähmen. Sie kann dazu führen, dass wir resignieren, dass wir bitter werden, dass wir Hoffnung verlieren, dass wir uns in einer Höhle verkriechen. Nur ich mit meiner Enttäuschung, nur ich mit meiner Wut, nur ich mit meiner Trauer, ich allein in meiner dunklen Höhle. Gott fordert uns auf, Ausschau zu halten, nach einer Begegnung mit ihm. Und am liebsten wäre es mir, Gott wird dann immer so eingreifen in meine Situation und meine Umstände um mich herum ändern. Also wie ein Sturm, der so Felsen herausreißt, oder? Und dann ist auf einmal alles anders. Die fiese Lehrerin zieht um, die ungerechte Chefin wird versetzt, meine Krankheit ist geheilt, das Kind, das immer schreit, schläft auf einmal. Und manchmal, ganz ehrlich, ihr Lieben, macht Gott das auch. Wirklich. Und ich hoffe, dass ihr das alle schon mal erlebt habt, dass Gott in dieser Weise eingreift. Ich habe das erlebt, schon oft. Aber manchmal passiert es eben auch nicht. Und ich möchte ehrlich sein, für mich persönlich ist das eine der größten Herausforderungen meines Glaubens, an einen Gott zu glauben, der eigentlich könnte, aber ich nicht weiß, warum er es nicht immer tut. Und dann anzufangen zu vertrauen, dass Gott souverän ist, dass er in Kontrolle ist und dass er, der in mir lebt und wirkt, mich befähigt, zusammen mit ihm durch alle Situationen gemeinsam durchzugehen. Ich habe Rheuma. Wissen vielleicht ein paar. Das ist eine chronische Erkrankung, also eine Erkrankung, die mein ganzes Leben mich begleiten wird, die eigentlich nicht mehr weggeht. Eine Autoimmunerkrankung, das heißt, mein Körper greift sich immer wieder selber an und Stellen entzünden sich. Immer wieder, schubweise, nicht planbar wann. Sowas hasse ich ja, wenn man es nicht planen kann. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Das kostet oft viel Kraft. Mein Körper, aber auch meine Seele. Und ich habe aber damals, als ich die Diagnose bekommen habe, sehr schnell eine Entscheidung getroffen. Nämlich, dass ich nicht und niemals bitter werden will, weil ich Rheuma habe. Und dass diese Krankheit nicht dazu führt, dass ich denke, ich bin Gott egal oder dass er mich deswegen nicht brauchen kann. Und ich habe gebetet und ich habe auch beten lassen, nicht nur einmal, dass Gott diese Krankheit heilt. Aber er hat es bis jetzt noch nicht getan. Und ich weiß nicht, warum er das nicht tut. Aber ich bin in guter Gesellschaft. Auch Paulus hatte wohl mit einer Krankheit zu kämpfen. Das beruhigt mich irgendwie, wenn selbst Paulus so, denke ich, na okay. Und oft ist es schwer, ganz ehrlich. Und dann knalle ich das Gott auch so in meinen Gebeten hin. Aber ich will nicht aufhören, darauf zu vertrauen, dass Gott souverän ist, dass er mich durch alles trägt. Vielleicht, indem er mich heilt. Vielleicht aber auch, indem er mir Kraft gibt und mir immer wieder zeigt, dass er an meiner Seite ist. Manches in meinem Leben kann ich nicht beeinflussen. Ich kann auch oft nicht beeinflussen, was ich fühle. Aber ich kann entscheiden, wohin ich mit meinen Gefühlen laufe. Die Welt sagt, du brauchst nur genug Me-Time. Dann bekommst du Kraft und bist gestärkt für dein Leben. Sei achtsam, meditiere, höre auf deine innere Stimme und dann kannst du dich aus dir selbst heraus befähigen. Alle Kraft ist irgendwie in dir selber und du musst sie nur aktivieren oder so. Die Bibel lehrt uns was anderes. Sie lehrt uns nämlich, dass wir vor allem Me and God Time haben sollten. Also ich und Gott. Und Jesus ist uns da ein gutes Beispiel. Da waren über 5000 Menschen zu Jesus gekommen. Menschen voller Sehnsucht und Lebenshunger. Menschen mit Fragen über Gott und die Welt. Da kamen Gesunde und Kranke, Alte und Junge, Männer und Frauen. Und dann, als sie alle weg waren und auch die Jünger gegangen sind, da geht Jesus auf einen Berg, alleine, in der Stille. Und doch war er nicht allein, weil sein himmlischer Vater war ihm ganz nah. Vielleicht hatten die vielen Menschen Jesus das Herz schwer gemacht. Hey, was für eine riesengroße Aufgabe lag da vor Jesus. Aber er musste damit nicht alleine bleiben. Er konnte alles mit seinem Vater besprechen. Und diese Zeit der Stille auf dem Berg tat ihm gut. Hier konnte er neue Kraft schöpfen für die großen Aufgaben im Alltag. Und so darf auch ich, so darfst du auch die Stille aufsuchen. Eine Stille, um der ich mich nicht allein um meine Probleme im Kreis drehe, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, sondern eine Stille, in der ich Gott begegnen kann. Auch ich darf mit dem Vater im Himmel reden. Er hört mein Gebet, er hört auch dein Gebet. Da ist dein himmlischer Vater, der es gut mit dir meint und der dir begegnen möchte, der dich stärken möchte für das, was vor dir liegt. Aber ich muss mich entscheiden, mir diese Zeit auch zu nehmen. Zeit, in der ich den Fokus ganz auf Gott richte. Nur Gott und ich. Zeit, in der ich ehrlich vor Gott sein kann und wo er mir begegnen kann. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen oldschool, so wie der erhobene Zeigefinger aus den 90ern, der sagt, du musst jeden Morgen 30 Minuten stille Zeit machen und dann bist du ein guter Christ. Ja, kennt ihr den Zeigefinger? Aber ihr Lieben, so soll es ja nicht sein. Und die Methode ist auch völlig wurscht letztendlich, ob du fest jeden Tag strukturiert zur selben Uhrzeit, dreimal im Jahr Klostertage vor dem Schlafen oder über den Tag verteilt. Es ist egal. Aber ich hoffe, du hast Momente in deinem Leben, wo Gott an dir vorübergehen kann, wie er an Elia vorübergehen kann. Wir brauchen das. Und ich denke, eine große Gefahr in der Zeit, in der wir leben, ist, dass wir zu beschäftigt sind, für eine tiefe, echte Beziehung zu Gott, dass wir uns so sehr ablenken lassen von Social Media und was diese Welt alles zu bieten hat, dass wir keine Momente mehr mit Gott haben, wo er tief in unser Herz sprechen kann. Zeit ist umkämpft. Und wir müssen aufpassen, dass nicht das Erste, was wir streichen, wenn es stressig wird in unserem Leben, die Zeiten mit Gott sind. Denn das sind die Zeiten, wo wir von Gott Kraft und Ermutigung erfahren. Schauen wir wieder auf die Geschichte von Elia. Die Enttäuschung, die sitzt richtig tief bei Elia. Gott fragt ihn nochmal, was tust du hier, Elia? Und Elia antwortet genau das Glitzegleiche nochmal. Ich habe mich so sehr bemüht, dein Volk ist nicht umgekehrt und ich bin als einziger übrig. Elia bringt Gott mehrmals seine Enttäuschung in der Geschichte. Erst unter dem Ginsterstrauch und dann zweimal am Berg Horeb. Obwohl Elia die Versorgung durch den Engel des Herrn erfahren hatte, obwohl Gott an ihm vorübergegangen ist. Aber auch hier keine Vorwürfe von Gott an Elia. Und ich muss zugeben, ich wurde an dieser Stelle ziemlich ungnädig mit Elia, als ich den Text gelesen habe. Ich dachte, meine Güte, Elia, der Engel des Herrn hat dich versorgt. Come on, Gott ist gerade an dir vorübergegangen. So, was brauchst du denn noch mehr? Jetzt muss doch auch mal gut sein. Aber manchmal erledigen sich Dinge halt nicht mit einem Gebet und manchmal auch nicht mit zwei Gebeten. Manches müssen wir immer wieder vor Gott bringen. Und auch damit hat Gott kein Problem. Vielleicht werde ich Rheuma mein ganzes Leben haben, ich weiß es nicht, und damit kämpfen. Aber auch dann darf ich immer wieder damit zu Gott laufen. Wir haben einen gnädigen Gott. Und dann antwortet Gott Elia. Er gibt Elia den Auftrag, 3 Personen zu salben. Den neuen König von Syrien, den neuen König von Israel und einen neuen Propheten, nämlich Elisa, als seinen Nachfolger. Und er sagt ihm, dass 7000 übrig sind aus dem Volk Israel, die Gott nachfolgen. Er ist nicht allein. Gott richtet den Blick von Elia wieder auf Gottes Perspektive und sagt, hey Elia, ich bin am Werk. Ich bin der, der in Kontrolle ist, der einen Plan hat. Ja, König Ahab ist noch an der Macht, aber es wird ein neuer König kommen. Es geht weiter. Wie ermutigend muss das für Elia gewesen sein. Doch nicht alles umsonst. Das Volk ist doch nicht verloren. Hey, wir überblicken oft nicht die Dinge. Wir kennen oft nicht das Warum. Aber wir dürfen vertrauen, dass da ein Gott ist, der es gut mit uns meint und der größer ist als das, was wir verstehen. Und so enden auch übrigens die allermeisten Klagepsalmen nicht mit dem Not und der Leid und der Verzweiflung, sondern mit einem Bekenntnis des Vertrauens. Gott, ich vertraue auf dich, dass von dir Hilfe kommt und dass du mich liebst. Und das habe auch ich erfahren dürfen. Ihr erinnert euch an die Geschichte des nicht schlafenden Kindes. So eines Abends, als ich wieder betete, Herr, mach dieses Nacht, dass dieses Kind jetzt einschläft, bekam ich tatsächlich mal den Impuls, hey Ola, du könntest doch vielleicht auch mal anders beten. Bete doch mal, Herr, schenke mir Kraft und Geduld für dieses Kind. Ich will vertrauen, dass es einen Sinn hat, warum genau dieses Kind in unserer Familie ist. Danke Gott, dass du mich durchtragen wirst. Und was soll ich sagen? Ich wurde durchgetragen, ich bin ja hier. Und ich durfte in ganz vielen Momenten spüren, dass Gott mir Kraft schenkt, wirklich. Und diese schwierige Situation hat im Nachhinein betrachtet dazu beigetragen, dass meine Beziehung zu Gott gestärkt wurde. Gott möchte nicht, dass du allein bleibst mit deiner Enttäuschung. Er möchte dir begegnen und er möchte dich ermutigen. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir innerlich aus unserer Höhle treten. Und wir kommen in der Stille vor Gott. Nur du und Gott. Und nutz die Zeit und bring ihm das, was dich bewegt. Das, was dein Herz vielleicht gerade schwer macht. Leg es ihm hin. Sag es ihm. Red nicht über Gott, red mit Gott. Wenn du enttäuscht bist, dann sag das Gott. Gott, ich bin enttäuscht. Wenn du wütend bist, dann sag ihm das. Gott, ich bin wütend. Wenn du Sorgen hast oder trauerst, dann bring es Gott. Gott hält das aus. Und er will dir begegnen und er will dir nah sein. Und wir wollen danach, nach dieser Zeit der Stille, das Lied singen, Ich lauf zum Vater. Und dort steht es, die Last meines Lebens trug ich selbst viel zu lang. Ich bin nicht so geschaffen, dass ich das alleine kann. Ich höre, wie du mich einlädst. Vertrau dich mir an. Jetzt kann ich es sehen. Ich lege alles hin und weiß, Herr, dass ich dich brauche. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. Werd mich nicht verstecken vor dem, der mich kennt. Mein Herz braucht jetzt Heilung. Es braucht einen Freund. Darum laufe ich zum Vater. Ich laufe und ich laufe und ich laufe zu Gott.